Schön, dass Sie gekommen sind. Zu meiner Rechten hier steht mein Ehemann Arthur Meister.
Und das ist meine Frau Elvira. Zu Beginn möchten wir Ihnen noch einige wichtige Informationen auf den Weg geben. Wenn Sie zum Beispiel die Toilette suchen, die befindet sich 2 Räume weiter auf der rechten Seite. Also wenn Sie diesen Raum verlassen, einfach durch den nächsten gehen. Auf der rechten Seite ist dann gleich die Herren- und die Damentoilette.
Dann gibt es noch eine Information für alle, die eine russische Übersetzung brauchen. Es gibt die Möglichkeit, sich nach hinten auf der linken Seite von eurer Seite aus sich hinzusetzen, dort, wo die Reserviert-Schildchen sind. Da gibt es Kopfhörer, ihr könnt sie aufsetzen und es auf Russisch hören. Und auch die Information, weil es eben keine spezielle Kabine für den Übersetzer gibt, wird man sein Flüstern durchgehend hören. Also lasst euch nicht irritieren von dieser Stimme, die ihr im Hintergrund immer wieder hört. Genau, ich sage das jetzt nochmal auf Russisch. Для всех, которые по-немецки, по-русски не очень хорошо понимают, сзади есть возможность перевод слышать. Наушники там лежат. Okay, das war jetzt nicht so gut, aber ich habe mein Bestes gegeben.
Okay, also nochmal für die Deutschsprachigen ist es einfach nur wichtig, dass sie sich merken, dass die Plätze hinten so weit wie möglich frei bleiben sollen für diejenigen, die die deutsche Sprache nicht so gut beherrschen. Etwas, was aber alle angeht, egal in welcher Sprache wir sprechen, die meisten von Ihnen haben auch ein Handy. Das wäre gut, wenn Sie das stumm schalten, und wenn Sie einen ungestörten Abend genießen wollen, können Sie das auch komplett ausschalten. Diese Woche erwarten uns viele spannende Abende. Wir werden neben den Hauptvorträgen von Thomas Knirr, genau deswegen ist es gut, wenn man die Handys einfach stumm schaltet. Genau, wir werden also neben den Hauptvorträgen von Thomas Knirr auch wertvolle Gesundheitstipps von unserem örtlichen Pastor Alexei Seiler mit auf den Weg bekommen. Heute Abend geht es zum Beispiel um das Thema Ruhe und Schlaf. Das ist ja auch etwas, was jeden von uns angeht. Keiner kann das einfach weglassen. Das Programm findet auch einen musikalischen Rahmen. Und nach dem Programm müssen Sie nicht auch gleich nach Hause rennen. Es gibt auch die Möglichkeit zu einem geselligen Beisammensein. Draußen auf den Tischen gibt es kleine Snacks, es gibt Getränke. Wenn Sie mit dem Sprecher ins Gespräch kommen wollen oder an unseren Pastor Fragen haben, können Sie die Gelegenheit nutzen, sie anzusprechen, oder Sie können einfach neue Bekanntschaften schließen und so einen genussvollen Abendausklang erleben.
Genau, bevor wir jetzt zu den Gesundheitstipps übergehen, würde ich gerne Thomas nochmal auf die Bühne einladen. Du hast jetzt die Möglichkeit, dich selber nochmal kurz vorzustellen.
Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Schön, dass wir hier zusammen sein können und diese Zeit hier miteinander erleben können. Ich komme gebürtig aus Deutschland, lebe aber zurzeit in Österreich. Seit 4 Jahren leite ich dort einen einjährigen Bibelkurs in Bogenhofen. Das ist direkt hinter der deutschen Grenze, aber schon auf österreichischem Gebiet. Und ich bin verheiratet. Wir haben 3 Kinder. 3 erwachsene Kinder. Ich bin jetzt seit gut 20 Jahren als Pastor unterwegs, nicht nur in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, auch darüber hinaus. Und es macht viel Freude, Menschen zu begegnen und ja, die beste Botschaft weiterzugeben, die es auf dieser Welt gibt. Wenn Sie noch weitere Fragen haben zu mir, meinen ganzen Lebenslauf, sprechen Sie mich einfach an, heute Abend bei einem guten Glas Saft und ein bisschen Knabbereien erzähle ich Ihnen gerne noch ein bisschen mehr von mir.
Ich hätte da noch eine Frage an dich. Was hat dich bewegt, dich speziell mit dem Thema globale Krise zu beschäftigen?
Ich glaube, dass wir, wie eine Nachbarin von uns mal so sagte, wo ich das erwähnt habe, dass wir so auf der Zielgeraden der Weltgeschichte eingebogen sind. Und wenn wir so mit offenen Augen durchs Leben gehen und schauen, was so alles passiert auf dieser Erde, dann kann man diesen Eindruck tatsächlich bekommen, dass wir in einer besonderen Zeit leben. und dass irgendetwas passiert. Und viele Menschen können das nicht so einschätzen und einordnen, was passiert eigentlich, wo stehen wir. Und ich entdecke oftmals ein Stück Unsicherheit, Hilflosigkeit, und ich habe für mich entdeckt, wie viele andere Tausende und Millionen andere Menschen auch, dass die Bibel da gute Antworten gibt. Und das ist so ein wichtiges Anliegen für mich, das weiterzugeben. Das, was ich selber gefunden habe, was meinem Leben selber so eine Perspektive, eine Hoffnung gegeben hat, das weiterzugeben.
Vielen Dank, Thomas. Du darfst dich jetzt wieder hinsetzen, und wir sind wirklich gespannt auf das, was du uns noch heute zu sagen hast.
Wir werden das Wort jetzt an Alexei Seiler übergeben, und uns bleibt nichts anderes übrig, als Ihnen einen wunderschönen Abend zu wünschen. Habt Spaß.
Genau, ich begrüße Sie auch ganz herzlich von meiner Seite. Es wurde schon gesagt, ich bin Pastor dieser Gemeinde und freue mich, euch so vor den Hauptvorträgen so ein paar Tipps zur Gesundheit, zum gesunden Lebensstil zu geben. Ich bin selber verheiratet, heiße Alexei Seiler, habe 2 kleine Kinder, 3 und 6 Jahre alt und seit 2 Wochen ein Hund. Und wir leben als Familie mit meiner Frau bei Coburg, in der Nähe von Coburg. Und ich persönlich und auch wir als Gemeinde verstehen unsere Gesundheit als etwas Ganzheitliches. Ja, wir trennen nicht zwischen Körper, Geist, Seele, sondern verstehen das als eine Einheit. Und man kann jetzt nicht nur körperlich gesund sein und gleichzeitig auch glücklich sein, wenn man in anderen Bereichen so eigene Defizite hat. Ja, deswegen werde ich mich mehr so auf diesen Bereich Körper und Seele konzentrieren, und Thomas Knie wird dann uns mehr so auf das Geistliche einstimmen. Interessant ist, dass unsere heutige Zeit sehr stark durch sehr hohen Stresslevel gekennzeichnet ist. Und wenn ich Sie frage, ob Sie in irgendeinem Bereich des Lebens wirklich spüren, dass Sie weniger Stress oder dass Sie Ihren Stress reduzieren würden, dann frage ich es einfach mal, wer meint, er würde sich freuen, wenn er weniger Stress oder wenn Sie weniger Stress haben möchten. Wer meint, es gibt genug Stress? Ich würde mich freuen, dass da weniger Stress ist. Okay, interessanterweise, der Begriff Stress ist vor etwa 80 Jahren erst erwähnt worden. Ja, also davor gab es diesen Begriff gar nicht. Also Menschen hatten anscheinend überhaupt kein Problem mit Stress. Und heutzutage ist dieser Begriff in aller Munde. Ja. Und wir werden natürlich nicht Stress aus dem Leben schaffen, sondern die Frage ist, wie kriegen wir das in den Griff, ja, dass wir trotzdem glücklich und gesund leben können. Und Anwesenheit oder Abwesenheit von Stress in unserem Leben hat auch etwas mit unserer Lebensqualität zu tun. Und die Tipps, die ich Ihnen geben werde, können dazu beitragen, dass wir den Stress mehr oder weniger in den Griff bekommen und deswegen ein Leben in Balance. Und das ist halt das Ziel. Und wenn das umgeschaltet ist, genau, das Ziel ist dann, Leben in Balance zu bringen, ja, und unsere Widerstandsfähigkeit unseres Körpers zu steigern. Genau, und heute geht es um Ruhe und Schlaf. Das erste Thema, Ruhe und Schlaf. Und man kann einfach sagen, wir brauchen Ruhe und Erholung, um unser Bestes zu geben. Aber wenn wir uns einen Bogen vorstellen, ja, und Bogen hat 2 Phasen, Anspannungsphase und Entspannungsphase. Und stellen Sie sich vor, wir werden den Bogen immer in der Anspannungsphase halten. Was passiert dann mit dem Bogen? Es wird wahrscheinlich in seiner Leistung nachlassen mit der Zeit. Ja, die Sehne wird schwächer, der Körper wird schwächer, und so kann man dann nicht mehr so gut schießen mit dem Bogen. Genauso ist es mit unserem Körper. Wir brauchen immer wieder Entspannungsphasen, Ruhephasen, damit wir gut funktionieren können, damit wir gute Leistung bringen können. Ist eigentlich ganz einfach. Und ist die Frage, was passiert, wenn wir uns ausruhen, wenn wir schlafen, wenn wir genug schlafen? Ja, dann werden in unserem Körper Abbauprodukte ausgeschieden. Es werden Enzyme, neue Enzyme produziert. Energie wird wieder hergestellt. Batterien werden aufgeladen. Immunsystem gestärkt und auch psychisches Trauma geheilt. Also es sind viele Punkte und das sind nur Auszug von den allen wichtigen Sachen, die im Schlaf, in Ruhephasen mit uns passieren. Genau, und das Ziel ist dann in diesen Phasen, dass unser Körper wieder zu seiner normalen Kraft kommt und wieder Leistung geben kann. Ja, das ist das Ziel eigentlich des Ausruhens. Interessant ist, man hat so Studien durchgeführt oder halt geschaut, wie viele Menschen vor etwa 100 Jahren geschlafen haben. Und man sagt, im Durchschnitt haben Menschen vor 100 Jahren etwa 90 Minuten länger geschlafen als wir heute. Ja? Muss man sich nicht wundern, dass wir dann natürlich weniger leistungsfähiger sind und vielleicht oft gestresster sind als Menschen vor noch 100 Jahren. Was passiert denn mit uns, wenn wir wenig schlafen, als wir es tun sollten? Was passiert, wenn wir Schlafmangel haben? Das Erste, was passiert, dass unsere kognitive Leistung abnimmt. Interessant ist, dass Schlafmangel sich direkt auf unseren Frontallappen auswirkt. Ja, und das ist halt der Bereich, der für Leistung, für Denken zuständig ist. Man merkt sehr schnell, ich merke das in meinem Leben, wenn ich wenig geschlafen habe, bin ich nicht so fähig, gut zu denken, klar zu denken. Es erhöht auch Herzinfarktrisiko. Ja, man hat sogar untersucht, dass bei Frauen vor allem sind das sehr anfällig. Die Frauen, die lange Zeit, etwa 5 Stunden schlafen, dass ihr Risiko an Herzinfarkt zu sterben um 45% höher ist. 45%, nur wenn man ein paar Stunden weniger schläft, als man es normal braucht. Schlafmangel stört natürlich auch den Hormonhaushalt, was auch ganz wichtige Funktion in unserem Körper ist. Erhöht auch Energiebedarf. Das ist erstaunlicherweise so, dass wenn unser Gehirn Signale sendet, ich bin jetzt müde, dann haben wir oft ein Hungergefühl. Ich weiß nicht, wer von euch das so nachvollziehen kann. Und dann essen wir auch dementsprechend mehr. Ja? Und man kann, wenn man dazu neigt, man kann zunehmen. Also mir wird das nicht passieren, glaube ich nie in meinem Leben. Ich bin so veranlagt. Aber die Menschen, die anders veranlagt sind, die können dann schneller zunehmen. Also einfach länger oder genug schlafen, kann schon das Zunehmen vorbeugen. Genau, also chronischer Schlafmangel, wenn man längere Zeit wenig schläft, kann dazu führen, dass wir auch im Körper irgendwo chronische Entzündungen haben. Und wie schon erwähnt wurde, führt Schlafstörungen zu Leistungsminderung und erhöht oder verändert sogar unser Charakter. Denn wenn man wenig schläft, kann es dazu führen, dass wir impulsiver werden und dass wir auch aggressiver in unserem Verhalten werden. Und es kann sein, dass wir uns dann zurückziehen und auch depressiver werden. Also das sind alles so Faktoren oder halt alles Konsequenzen, wenn wir wenig schlafen. Ein komisches Wort, zirkadianer Rhythmus. Der wird dann quasi, wenn das alles geschieht, was hier aufgezählt wurde, kann es dazu kommen, dass der gestört wird. Mit einfachen Worten ist es unsere biologische Uhr. Ja? Unsere innere Uhr. Ihr habt diesen Begriff gehört, das ist jetzt ein Begriff aus Medizin. Was heißt es? Dass jeder von uns individuell tickt. Ja, also 24, es gibt so 24-Stunden-Rhythmus. Es gibt Menschen, die zum Beispiel Lerchen sind oder Eulen sind. Also Menschen, die früh sehr aktiv sind oder eher Menschen, die abends sehr aktiv sind. Und wichtig ist, auf eigene biologische Uhr zu achten. Ja, einfach mal auf die Signale des Körpers zu hören, wann brauche ich Ruhe. Ja, und nicht so zu schauen, wo passt es in den Kalender rein, dass ich mir eine Pause gönnen kann, sondern zu schauen, wann sendet mir mein Körper Signale und das dann auch wahrnehmen und sich wirklich auch Ruhe oder eine Ruhepause oder mehr Schlaf zu gönnen. Genau, es gibt sogar ein paar Empfehlungen, ganz konkrete Empfehlungen für den Alltag. Und wenn Sie sich vornehmen, aus jedem Tipp oder Thementipp für Gesundheit mindestens zwei Sachen mitzunehmen, die für Sie neu sind, dann denke ich, kann sich schon einiges in Ihrem Leben verändern. Genau, also berücksichtigen einfach so eigenen biologische innere Uhr. Was bin ich? Bin ich eine Lerche? Bin ich eine Eule? Ich merke das bei meinen Kindern. Meine Tochter, wenn sie aufsteht morgen früh, kann sie sofort mit mir, weiß nicht, joggen gehen oder sonst noch was. Sie ist sehr aktiv. Mein Sohn ist da viel langsamer. Ja, er braucht einfach so ganz gemütlich morgens. Der braucht so 20 halbe Stunde, bis er so aus dem Bett aufsteht. Und wenn man ihn jetzt stressen würde, ja, morgen früh etwas Aktives zu machen, ich bin gespannt, wie, wenn es so weit kommt, dass er in die Schule muss. Genau, muss man vielleicht früher aufwecken und dann, also jeder von uns hat so eigenen Rhythmus und da ist es wichtig, auf diesen Rhythmus zu hören. Genau, also regelmäßige Schlaf- und Essenszeiten, also nicht so, heute gehe ich um 10 schlafen, morgen um 12 und schlafe dann ein bisschen länger. Versuchen wirklich regelmäßige Schlafzeiten und auch regelmäßige Essenszeiten zu haben. Genügend Tageslicht. Ganz wichtig, dass wir auch gut funktionieren, dass wir genügend Tageslicht bekommen. Nachts dafür aber weniger künstlichen Licht, kein blaues LED-Licht. Und wo kommt es oft vor? Bildschirme, Handys, Laptops, iPads oder sonst noch was. Da ist überall dieses blaues Licht. Ja? Und das trägt bei uns Ausschüttung von Hormonen, die dafür sorgen, dass wir aktiv sind. Das heißt, wenn ich abends vor dem Computer sitze und noch meine letzten E-Mails checke, wird mein Hormon, Ausschüttung der Hormone provoziert und dann kann ich natürlich abends schlecht einschlafen. Also schauen, dass ich wenig, vor allem abends, bevor ich schlafen gehe, diesen künstlichen blauen Licht bekomme. Genau, und auch genügend Pausen. Genügend Pausen auch tagsüber. Einfach mal verteilen, kurz Pause nehmen, abschalten. Und Empfehlung von Spezialisten ist, dass man von 7 bis 9 Stunden schläft, je nachdem, wer wie viel braucht. Aber auf keinen Fall unter 7 Stunden. Und so ein paar Tipps, wie man am besten schläft, am besten in einem dunklen Raum. Nichts vor dem Schlafen gehen essen und möglichst 2 Stunden vor Mitternacht schlafen gehen. Also mindestens 2 Stunden heißt um spätestens 10 Uhr und 3 bis 4 Stunden vor dem Abend, vor dem Schlafen gehen nicht zu essen heißt, wann sollte die letzte Mahlzeit sein? Sagen wir mal 18 Uhr, ja, das wäre so das Optimum. Wenn jemand um 4 Uhr schon aufstehen muss, um auf die Arbeit zu gehen, wäre wahrscheinlich ratsam, um 9 schlafen zu gehen, dann auch dementsprechend noch früher die letzte Essensmahlzeit zu sich zu nehmen. Genau, also noch weitere Empfehlungen für den Alltag. Versuchen Sie einfach regelmäßige kleine Pausen zu machen. So ganz bewusst, wenn Sie wissen, okay, bis zum nächsten Termin oder bis zur nächsten Aufgabe ist noch eine halbe Stunde, einfach mal 10 Minuten, 15 Minuten Zeit zu nehmen, um sich zu entspannen, gute Musik zu hören, vielleicht die Natur zu betrachten oder was Entspanntes zu machen oder auch zwischendurch Nickerchen. Es gibt heutzutage noch Unternehmen, die sogar für ihre Angestellten so Liegen stellen, die sie so in kurzen Pausen nutzen können. Das ist auch eine gute Sache. Bewussten Feierabend, also dass man abends einfach mal ganz bewusst abschaltet, alles ablegt, was mich an meine Arbeit erinnert, zum Beispiel Computer oder Arbeitskleidung. Ich versuche, wenn ich nach Hause komme, mich erstmal umzuziehen, dann zu meiner Frau zu gehen, sie zu küssen, sie zu begrüßen und dann ein bisschen so abends zusammen zu entspannen. Ja, das sind so kleine Rituale, die helfen können, einfach mal bewusst so runterzukommen. Genau, ausreichend Schlaf haben wir schon genannt. Genau, dann, wir haben jetzt über täglichen Rhythmus gesprochen. Wichtig ist natürlich auch so wöchentlichen oder jährlichen Rhythmus. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass ich persönlich erkannt habe, dass Gott uns ein tolles Geschenk gemacht hat, einen Ruhetag, einen Sabbattag in der Woche, dass wir jede Woche einen Tag komplett abschalten können von unseren wichtigen Aufgaben, Verpflichtungen, sondern einfach mal zur Ruhe zu kommen. Ich bin als Pastor natürlich, Samstag ist jetzt nicht unbedingt für mich der Ruhetag, aber ich habe dann einen anderen Tag ausnahmsweise, sonst ist für viele von uns Sabbat der Freitag, wo wir einfach mal uns auf Gott besinnen können, ganz bewusst unsere Sorgen bei ihm ablegen können. Genau, und dann einfach mal ganz bewusst auch Eheabende zu planen. wenn sein soll, sogar in Terminkalender einzutragen oder auch Zeit für sich, wo ich Zeit für mich habe, über mein Leben nachzudenken, über meine Sorgen, meine Probleme, Familienzeit oder Urlaub. Und es empfiehlt sich, mindestens einen Urlaub im Jahr zu nehmen, wo man zusammenhängend 2 bis 3 Wochen Urlaub hat. Ja? Also heute ist es interessant, dass Leute dazu neigen, viele kurze Urlaube zu nehmen, ja, damit sie umso viel sehen können. Neue Länder, neue Städte, keine Ahnung, neue Orte. Sagt man, ist nicht so ratsam oder nicht so effektiv zum Erholen, zum Entspannen. Also mindestens einmal im Jahr 2 bis 3 Wochen zusammenhängenden Urlaub zu nehmen. Genau, wie kann man so in den Feierabend einfach mal den Übergang schaffen, damit man gut abschalten kann? Es empfiehlt sich, PC herunterzufahren, Handy auszumachen, was auch heute Arthur gesagt hat, zum Beispiel bei solchen Veranstaltungen ganz bewusst auszuschalten, um nicht erreichbar zu sein. Wegräumen von Utensilien, also alles, was mich an meine Arbeit erinnert, alles, was mich noch so stressen kann, einfach mal in ein anderes Zimmer bringen oder in den Schrank zu legen, Bücher vielleicht, die mit meinem Beruf etwas zu tun haben, auch wegzulegen. Und wenn man auf dem Weg nach Hause ist, empfiehlt sich auch, wenn es die Zeit erlaubt, einfach mal anzuhalten, irgendwo kurzen Spaziergang zu machen oder halt, wenn man das Auto zu Hause geparkt hat, noch um den Block herumzugehen. Und vor dem Schlafengehen empfiehlt sich auch ganz bewusst die Kleidung, was ich auch vorhin erwähnt habe, die Arbeitskleidung bewusst ablegen, hinter sich lassen. Das sind so kleine Rituale. Wenn man das bewusst macht, ist es enorm hilfreich. Also ich habe das bei mir gemerkt, zum Beispiel waschen. Also wahrscheinlich die meisten von Ihnen, von uns, waschen sich abends, so nach der Arbeit. Wenn ich mich aber dusche, oder genau, wenn ich mich dusche und bewusst mir vorstelle, dass ich so diesen Arbeitsschweiß von mir runterspüle, ja, dann macht es auch etwas mit mir. Dann werde ich sozusagen befreit und ich kann dann viel einfacher oder viel schneller, viel leichter einschlafen und Probleme hinter sich lassen. Einfach Gott im Gebet alle Sachen vortragen, ablegen und dann entspannt in den Abend zu gehen. Gönnen Sie sich mindestens 7 Stunden Schlaf, regelmäßige Pausen nach einer Erledigung und einen bewussten Feierabend. Und schon in der Bibel heißt es, kommt her zu mir, der du dich abmühst und belastet bist. Ich werde dir Frieden geben. Lerne von mir, ich meine es gut mit dir und bürde dir keine unerträgliche Last auf. Dann wird deine Seele Ruhe finden. Also auch Gott kümmert sich darum, dass wir Ruhe finden. Nicht nur bei ihm, natürlich in erster Linie bei ihm, aber auch in unserem Alltag. Und Peter Hane hat gesagt, wahre Ruhe findet nur, wer bei Gott zu Hause ist. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen erholsame Zeiten, auch wenn dann die Nacht kommt, dass Sie gut schlafen können. Bis morgen von meiner Seite aus. Thank you.
Vielen Dank für dieses Musikstück. Vielen Dank auch, Alexei, für deinen Tipp, Gesundheitstipp. Aber wie du schon gesagt hast, möglichst erst nach dieser Veranstaltung anwenden. Nicht jetzt schon anwenden. Nicht, dass ich jetzt so tiefenentspannte Zuhörer vor mir habe und denke, okay, dann sind sie zwar entspannt, aber mich stresst es. Wenn wir uns die Nachrichten anschauen, wenn wir uns ein bisschen informieren, dann merken wir, dass viele Krisen diese Welt erschüttern. Wir können da aufzählen. Die Euro-Krise, es ist schon wieder so ein Stück Normalität geworden, aber eigentlich leben wir auf einem Vulkan, auch was unsere Währung angeht, was die Wirtschaftskrise angeht. Klimakrise, Umweltkrise, Flüchtlingskrise, ganz aktuell. Und es gibt auch persönliche Krisen. Jeder von uns, viele von uns haben auch schon persönliche Krisen erlebt. Und viele Menschen sind verunsichert und fragen sich, wohin führt das alles? Gibt es da irgendjemanden, der die Kontrolle hat? Wird es zu einer neuen Weltordnung kommen? Wird es zu einer neuen Weltregierung kommen? Gibt es irgendjemand, der die Übersicht hat? Im Deutschen gibt es ein Sprichwort. Und es heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber auf was soll man hoffen, wenn alles drunter und drüber geht? Was, wenn die Welt tatsächlich vor dem Abgrund steht? So wie jemand heute sagte, gestern standen wir vor dem Abgrund. Heute sind wir schon einen Schritt weiter. Und ich habe eine Beobachtung gemacht. Erst wenn es den Menschen persönlich betrifft, wenn er persönlich betroffen ist von den Dingen, die um ihn herum passieren oder auch global, weltweit passieren, erst dann fängt er an, sich Gedanken darüber zu machen. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir sind schon so teilweise so abgehärtet, weil wir jeden Tag mit diesen schlimmen Nachrichten konfrontiert werden, Hungersnöte und all diese Dinge, wo Menschen leiden, und wir sitzen so auf unserem gemütlichen Fernsehsessel und zappen so ein bisschen durch die Kanäle und dann, wieder Nachrichten. Ah ja, da ist gerade in Äthiopien eine Hungersnot. 2 Millionen Menschen sind bedroht, haben nicht genug zu essen. Schalte ich wieder weiter in meine Lieblingssoap und dann wieder in die Nachrichten. Krieg im Irak und ein Attentat in Paris. Ich sitze so gemütlich da. Und irgendwie scheint es uns nicht mehr so wirklich zu berühren. Nicht mehr so wirklich, dass wir sagen, oh nein. Weil, hat es wirklich was mit uns zu tun? Und ich merke immer wieder in meinen langen Jahren als Pastor und Seelsorger, wenn es Menschen dann persönlich betrifft, dann werden sie plötzlich unruhig. Wenn es an den eigenen Geldbeutel geht, wenn die Leute merken, oh Hilfe, ich habe jetzt weniger Geld zur Verfügung, weil die Währung weniger wert ist, oder mein Arbeitsplatz ist in Gefahr, oder ich selbst bin irgendwo bedroht mit meiner Gesundheit, da gab es irgendwo einen atomaren Super-GAU, aber solange das weit weg ist, tangiert mich das fast gar nicht. Ich meine, Fukushima, ja, das ist ja irgendwo da in Japan, aber hat es was mit uns zu tun? Und wenn es in unsere unmittelbare Nähe rückt, Leid oder Krankheit oder andere Krisen, die unser Leben erschüttern können, dann merken wir, dass es uns ganz nahe geht. Erst dann realisieren die Menschen oftmals, dass das Ganze ja mit ihnen zu tun hat. Und dass der Fortbestand des Lebens nicht wirklich gesichert ist. Auch wenn wir hier in Deutschland, in Westeuropa, eigentlich noch relativ gut leben. Aber wie lange noch? Was wird aus unserer Welt? Diese Fragen stellen sich viele Menschen. endet alles im Chaos? Gibt es dann doch irgendwann jemanden, der auf das rote Knöpfchen drückt und dann alles so seinen Lauf nimmt? Was bringt die Zukunft? Was bringt die Zukunft für mich persönlich, für jeden von uns? Was wird aus unserer Welt? Hat irgendjemand die Kontrolle? Und die Frage ist, gibt es Grund zur Hoffnung? Wenn man Antworten sucht auf diese Fragen, dann ist es wichtig, an der richtigen Stelle zu suchen. Viele Menschen erhoffen sich Antworten von Wissenschaftlern. Sie denken dann, irgendwann wird die Medizin dann mal so weit sein, dass es keine Krankheit mehr gibt. Ich glaube, letzte Woche habe ich gelesen von einer Initiative von dem Gründer von Facebook, Zuckerberg, der mit seiner Frau jetzt 3 Milliarden investieren möchte, damit alle Krankheiten beseitigt werden können. So viel möchten sie in die Forschung stecken, dass alle Krankheiten, dass irgendwann es eine Zeit geben wird, wo keiner mehr krank wird, wo keiner mehr an AIDS sterben muss, wo keiner mehr an Krebs sterben muss, wo all diese Krankheiten endlich der Vergangenheit angehören. Aber natürlich entspricht es der Erfahrung, die wir über die Jahrzehnte und ja schon fast Jahrhunderte gemacht haben, dass wenn eine Krankheit besiegt erscheint, die nächste Seuche kommt. Nach der Weltgesundheitsorganisation, die Zahlen, die sie geliefert hat, sind ca. 40 Millionen Menschen mit AIDS infiziert. 2,5 Millionen Kinder. Wenn wir uns anschauen, die Wissenschaft kann keine verlässlichen Antworten liefern auf die Fragen des Woher, Wozu und Wohin. Wissenschaft, die Gott ausklammert, wird immer wieder zu falschen Schlüssen kommen, wird immer wieder dahin kommen, dass sie nicht wirklich Antworten finden, sondern das, was gerade populär ist, das, was Wissenschaftler gerade so denken, jetzt haben sie es endlich herausgefunden, da stürzen sich dann alle drauf, aber dann kommt der nächste Tag und alles bricht wieder zusammen. Ich habe nichts gegen Forschung und Wissenschaft und es sind wunderbare Errungenschaften, die wir diesem Bereich zu verdanken haben. Unsere Lebenserwartung wäre nicht so hoch, wenn es nicht wunderbare Errungenschaften gäbe in Medizin und in anderen Bereichen. Aber die Antworten auf die grundlegenden Fragen finden wir hier nicht. Andere Menschen erwarten in anderen Bereichen Antworten. Von Wahrsagern, Astrologen, Horoskopen, Kartenlegern. Sie suchen Hilfe. Und auch da ist das Ergebnis sehr ernüchternd. Immerhin ...42% der Deutschen glauben, dass die Vorhersagen von Astrologen sehr wahrscheinlich zutreffen. Und 9% glauben, die Vorhersagen treffen sicher zu. Also über 50%, die sagen, ja, also die Astrologen, die so sich mit den Sternen beschäftigen und dann Horoskope erstellen und Voraussagen machen, über 50% glauben, da ist was dran. Ich habe hier mal eine Webseite gefunden von Michael Kunkel, ist ein Mathematiker, der dort, empfehle ich, wahrsagercheck.de, mal drauf zu gehen. Er hat da einen Blog. Es ist nicht mehr ganz so aktuell, aber die letzten Zahlen habe ich von 2014, wo er immer wieder mal untersucht, wie viel von den Vorhersagen die populäre Medien und Astrologen und solche Leute gemacht haben, wie viel ist davon eingetroffen? Und ich habe ja mal den Text von dieser Seite drauf, wo er schreibt, versinkende Pyramiden, ein kippendes Empire State Building und der zumindest teilweise Einsturz des Kolosseums in Rom gehörten für 2014 zu den Lieblingsprognosen des kanadischen Mediums Nikki Pizarro. Während dieser ein besonderes Faible für die Zerstörung weltweit bekannter Gebäude hatte, blieben ihre Kollegen hierzulande mehr bei den klassischen Prognosethemen und sagten Katastrophen aller Art voraus. Die aktuelle Auswertung der Voraussagen von Hellsehern, Wahrsagern und Astrologen durch die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften zeigte auch für 2014 das gewohnte Bild. Wahrsager entpuppten sich als Wahrversager und auch der astrologische Blick in die Sterne liefert keine Informationen über die Zukunft. Einfach statistisch gesehen. Und er schreibt dann hier weiter, der österreichische Astrologe Rainer Bardl erwartete für die Karwoche Anfang April 2014 eine Prüfung für die Menschheit und rechnete mit Erdbeben, Kriegsauseinandersetzungen und sogar Anschlägen. Natürlich kann man diese Vorhersagen auch so allgemein halten, dass sie mit Sicherheit eintreffen. Also ich könnte jetzt auch eine Vorhersage machen. Ich könnte jetzt eine Vorhersage machen und sagen, ich sage voraus, dass morgen früh die Sonne 3 Minuten später aufgeht als heute. Sie können es kontrollieren. Und morgen früh denken Sie, der Thomas Knier, wow, der hat was Richtiges vorausgesagt. Ja, natürlich, ich weiß schon, was da kommt. Und deshalb kann ich es voraussagen. Und oftmals werden die Voraussagen so allgemein gehalten, dass sie mit Sicherheit eintreten. In den nächsten 2 Wochen wird es irgendwo in Bamberg regnen. Ziemlich wahrscheinlich, dass das eintrifft. Die Liste, die der Michael Kunkel auf seiner Webseite hat, könnte man noch lange fortsetzen. Ich möchte aber nicht so viel Zeit damit verschwenden. Lesen Sie es selber nach. Fakt ist auf jeden Fall, um verlässliche Aussagen über die Zukunft zu machen, ist das eine falsche Quelle. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Gott der Bibel der ist, bei dem wir Antworten finden auf die dringenden Fragen, die uns beschäftigen. Auch auf die Frage der Zukunft und Fragen, was unser Leben betrifft, was unseren Lebenssinn betrifft. Hier habe ich ein Zitat aus der Bibel, aus dem Propheten Jesaja. Dort schreibt er, so sagt Gott, ich bin der einzige wahre Gott. Ich habe von Anfang an vorausgesagt, was geschehen wird. Lange im Voraus kündigte ich die ferne Zukunft an. Meine Pläne verwirkliche ich und was mir gefällt, das führe ich aus. Wenn er etwas vorhersagt, dieser Gott der Bibel, dann trifft es auch ein. Er ist kein Mensch. Er kennt die Zukunft und kann daher verlässliche Aussagen machen über das, was noch kommt, was in der Zukunft kommt. Hier ein anderes Wort von einem anderen Propheten aus der Bibel. Gott, der Herr, tut nichts, ohne es vorher seinen Dienern, den Propheten, anzuvertrauen. Das heißt, Gott lässt uns nicht im Ungewissen. Er klärt uns auf, er zeigt uns, was mit dieser Erde geschehen wird. Und es ist sehr spannend, sich diese biblischen Prophezeiungen anzuschauen und sich damit zu beschäftigen. Die Bibel bringt Licht ins Dunkel. David, der diesen Psalm geschrieben hat, hat geschrieben, dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Und ich möchte heute Abend mit Ihnen eine Prophezeiung anschauen aus der Bibel, aus dem Alten Testament, aus dem ersten Teil der Bibel, wo von einem König berichtet wird, der König Nebukadnezar, der einen besonderen Traum hatte. Nebukadnezar war einer der mächtigsten Herrscher des neubabylonischen Königreiches und er herrschte von 604 bis 562 vor Christus. Und dieser Nebukadnezar, der lag eines Nachts auf seinem Bett und hat darüber nachgedacht, wie wird es wohl weitergehen mit seinem Königreich? Was kommt nach ihm? Was wird er erleben? Wird sein Reich für immer bestehen bleiben? Was kommt nach ihm? Und mit diesen Gedanken ist er eingeschlafen. Und dann hat er einen Traum. Und er wacht auf von diesem Traum und er weiß sofort, dieser Traum hat irgendeine Bedeutung. Also er merkt, das war kein gewöhnlicher Traum, sondern das muss etwas Übernatürliches gewesen sein, was er dort geträumt hat. Und anscheinend gibt dieser Traum Antwort auf seine Fragen, die sich ihm vor dem Schlafen gestellt haben. Und für so einen Fall, wenn er jetzt so einen Traum hat und nicht weiß, was dieser Traum bedeutet, für so einen Fall hatte Nebukadnezar eine große Mannschaft angestellt. Zauberer, Wissenschaftler, Traumdeuter, Wahrsager. Und im Danielbuch können wir nachlesen, was dort geschieht. Hier haben wir eine erste Folie, wo wir auch die Bibel mit aufschlagen können. Wir haben hier einige, leider nur 5 Bibeln für Freunde von uns, die keine Bibel dabei haben. Vielleicht darf ich 1, 2 Helfer bitten, wer eine Bibel braucht. Darf ich kurz um das Handzeichen bitten? Es ist immer gut, das mit aufzuschlagen, das Wort Gottes, und selber mit hineinzuschauen und zu lesen. Das finden Sie im ersten Teil der Bibel auf der Seite 914. Also die Seitenzahl bezieht sich natürlich jetzt auf diese Bibelausgabe, die wir haben. Die Seiten sind ja unterschiedlich. Also wenn Sie jetzt Ihre eigene Bibel dabei haben und 914 aufschlagen, kann es sein, dass Sie wo ganz anders rauskommen. Also für diese Bibelausgabe Seite 914, dann können Sie das ein bisschen besser finden. In Daniel, Prophet Daniel, Kapitel 2, die großen Zahlen in der Bibel sind die Kapitel und die kleinen Zahlen da im Text mittendrin, das nennt man die Verse. Daniel 2, und ich lese ab dem Vers 3. Da sprach der König zu ihnen, also zu seinen Traumdeutern und Wahrsagern: Ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, bis ich den Traum verstehe. Hierauf gaben die Chaldeer, das war so ein Sammelbegriff für diese Mannschaft, die er dort hatte, hierauf gaben die Chaldeer dem König auf Aramäisch zur Antwort: O König, mögest du ewig leben. Erzähle deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung verkünden. Der König antwortete den Chaldeern: Mein Entschluss steht unwiderruflich fest. Wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung verkündet, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zu Misthaufen gemacht werden. War damals eine ziemlich brutale Zeit, da war man nicht zimperlich. Vers 6: Wenn ihr mir aber den Traum und seine Deutung verkündet, so sollt ihr von mir Geschenke und Gaben und große Ehre empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Da antworteten sie zum zweiten Mal und sprachen: Der König möge seinen Knechten den Traum erzählen, so wollen wir die Deutung verkünden. Der König antwortete und sprach: Ich weiß nun sicher, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss unwiderruflich feststeht. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, so bleibt für euch nur ein Urteil. Denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte vor mir zu reden, bis sich die Zeiten ändern. Darum sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass ihr mir auch die Deutung verkünden könnt. Die Chaldeer antworteten vor dem König und sprachen: Es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt. Deshalb hat auch nie irgendein großer und mächtiger König so etwas von irgendeinem Traumdeuter, Wahrsager oder Chaldeer verlangt. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt auch niemand, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Nebukadnezar ist misstrauisch. Er möchte gerne sicher sein, dass er wirklich die korrekte Deutung seines Traumes erfährt. Und deshalb sagt er: Sagt mir zuerst den Traum, das, was ich geträumt habe, und wenn ihr das könnt, dann bin ich sicher, dann könnt ihr mir auch die richtige Deutung geben. Denn, ich meine, wenn Sie mir einen Traum erzählen und sagen: Ich will dich reich belohnen, wenn du mir die Deutung dazu sagst, und ich werde schon eine Deutung finden. Also irgendwie kann ich da schon was reindeuten. Und diesen Gedanken hat der Nebukadnezar und sagt: Augenblick, wenn ich jetzt Ihnen den Traum erzähle, die werden mir irgendwas deuten. Ich will aber 100% sicher sein, dass das, was Sie sagen, die Deutung des Traumes auch tatsächlich korrekt ist, dass das stimmt. Und die Wahrsager reagieren hier und sagen: Nebukadnezar, jetzt verlangst du zu viel. Das kann kein Mensch. Und in dem letzten Vers, den wir gelesen haben, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Sie erklären ihren Bankrott. Sie sagen, wir können es nicht. Das, was du von uns verlangst, können wir nicht. Und Nebukadnezar war, glaube ich, von den Berichten, die wir in der Bibel über ihn haben, war ein recht jähzorniger Mensch. Wahrscheinlich hat er zu wenig geschlafen. Der war sehr jähzornig. Und deshalb reagiert er ja aufgebracht und sagt, ihr seid dran, ihr werdet sterben, alle werden umgebracht, ihr seid das Geld nicht wert. Jahrelang seid ihr an meinem Hof und werdet durchgefüttert und bekommt das Beste und werdet bezahlt dafür. Und jetzt könnt ihr noch nicht mal mir diesen Traum erzählen und die Deutung. Und er sagt, kurzen Prozess, alle werden umgebracht, so wie wir es hier gelesen haben. Und auch Daniel, der Mann Gottes, von dem dieser Bericht hier ist, das Daniel-Buch, hörte diesen Befehl vom Nebukadnezar und er ging zum König und bat um eine Frist, denn er gehörte auch mit zu diesen Weisen, aber er war hier nicht anwesend. Und Daniel tut das einzig Vernünftige, was man in so einer Situation tun kann. Er betet. Mit seinen Freunden zusammen bittet er den Gott des Himmels um Weisheit, um Einsicht. Das war seine einzige Hoffnung. Denn wie diese Menschen, diese Zauberer und Wahrsager gesagt haben, Menschen können das nicht, was du verlangst, Nebukadnezar. Es kann nur einer, nämlich Gott. Wir sind keine Götter. Und deshalb wendet sich Daniel mit seinen Freunden an Gott. Und Gott erhört sein Gebet. Gott schenkt in der darauffolgenden Nacht Daniel den gleichen Traum, den Nebukadnezar geträumt hat, und er liefert ihm auch noch die Deutung dazu. Und das wollen wir uns anschauen. Daniel 2, Abvers 19. Hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Und dann kommt der Traum. Aber bevor wir uns den Traum anschauen und die Deutung dazu, ich finde es großartig, wie Gott hier eingreift, wie Gott hier reagiert. Und das, was der Daniel hier sagt über diesen Gott, der Geheimnisse offenbaren kann, das stimmt auch heute noch. Gott ist ein Gott, der Anteil nimmt an dieser Erde, an dem Geschehen, was hier passiert. Und er kann Geheimnisse offenbaren. Und jetzt verliert der Daniel keine Zeit. Er geht zum König, um von diesem Traum zu erzählen und auch diese Deutung zu bringen, die Gott ihm im Traum gesagt hat. Und da lesen wir weiter ab Vers 31. Dort ist dieser Traum berichtet. Und jetzt erzählt der Daniel vor dem König Nebukadnezar: Du, o König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz, seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt. Und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen, und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das ist der Traum. Nun wollen wir vor dem König auch seine Deutung verkünden. Bis dahin zunächst mal. Also der Traum, das, was der Nebukadnezar gesehen hat, was der Daniel ihm jetzt erzählt, ist Du sahst ein großes Standbild mit verschiedenen Metallen, der Kopf aus Gold, die Brust und die Arme aus Silber, die Hüfte aus Kupfer, die Beine aus Eisen und dann die Füße aus Eisen und Ton miteinander vermengt. Und dann schließlich kam so dieser Stein ohne menschliches Zutun auf die Füße des Standbildes. Es traf das, es zermalmte alles und der Stein wächst zu einem großen Berg, der die ganze Welt erfüllt. Der Nebukadnezar hört gespannt zu und sagt, genau das war der Traum, genau das habe ich geträumt. Er kann sich wieder daran erinnern. Und jetzt geht es an die Deutung. Und der Daniel sagt zum Nebukadnezar in Daniel 2,38, Nebukadnezar, du bist das goldene Haupt. Der goldene Kopf dieses Bildes steht für dich und dein Reich, Nebukadnezar. Das heißt, da startet diese Prophezeiung zur Zeit des Nebukadnezar, zur Zeit des Neubabylonischen Reiches, während der Regierungszeit des Nebukadnezars. Und wenn wir uns ein bisschen mit Babylon, dieser großen Stadt und diesem Reich beschäftigen, dann stellen wir fest, dass der Nebukadnezar Babylon als Hauptstadt seines Reiches zu dieser Stadt einen großen Namen gemacht hatte. Vielleicht haben Sie schon mal was von den hängenden Gärten gehört. Eines der 7 antiken Weltwunder. Sie sollen dort in Babylon gewesen sein. Die Stadtmauern von Babylon waren so dick, dass 2 Streitwagen nebeneinander darauf fahren konnten. Und der Euphrat bewässerte diese Stadt und es war eine blühende Metropole dieses babylonischen Reiches. Kein Wunder, dass Nebukadnezar sich wünschte, dass diese Stadt für immer bestehen bleibt. Hier haben wir so eine Tontafel, wo Nebukadnezar sagt, möge es ewig bestehen. Aber die Prophezeiung geht weiter. Und der Daniel legt weiter aus und sagt, nach dir, Nebukadnezar, wird ein anderes Königreich aufkommen. Am 13. Oktober 539 vor Christus erobert Kyros Babylon. Und Daniel erlebt selbst, dass diese Vorhersage Gottes sich genau erfüllt. Er lebt dort noch. Die Meder und Perser erobern Babylon mit einer strategischen List. 539 vor Christus nämlich. Nebukadnezar war schon längst tot, sein Enkel Belsazar war auf dem Thron, belagerten die Meder und Perser die Stadt Babylon. Das Problem war nur, Babylon galt eigentlich als uneinnehmbar. Die Mauern waren sehr hoch und dick, die Einwohner hatten Vorräte für jahrelange Belagerungen gehortet und mitten durch die Stadt floss der Euphrat, das heißt, es gab immer genügend Wasser. Sie konnten nicht ausgehungert werden. Aber genau dieser Fluss wurde den Einwohnern von Babylon jetzt zum Verhängnis. Denn der persische König Kyros hatte einen genialen Einfall. Er ließ einen riesigen Damm bauen und leitete das Wasser des Euphrats um in die Wüste. Und so konnte er mit seiner Armee durch das trockengelegte Flussbett des Euphrat in die Stadt hineinmarschieren, durch die Tore hindurch. Es gab dort Flusstore, denn die Babylonier waren ja auch nicht dumm. Die haben auch gedacht, okay, vielleicht möchte da irgendjemand durch den Euphrat. Es gab dort große eiserne Tore, die dort im Fluss waren, damit da keiner durchkommt, aber sie waren nicht geschlossen, die Tore. Und so konnten die Armeen der Meder und Perser dort hinein, durch diese List, in die Stadt eindringen. Und keiner hat damit gerechnet. Und so hatten sie ein leichtes Spiel. Und innerhalb einer Nacht war Babylon gefallen. Ich finde es sehr spannend, dass eine andere biblische Vorhersage sogar den Eroberer nennt, wer Babylon erobern wird. Und das ungefähr 150 Jahre vor seiner Geburt. Also nicht bevor Babylon eingenommen wird, sondern 150 Jahre bevor Kyros geboren wurde, gab es diese Prophezeiung, wo der Name sogar genannt wird. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, den Kyros, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben. Spannend, oder? Also ich finde es faszinierend, die Tore des Euphrats waren nicht verschlossen und die Prophezeiung ist genau und ganz, hat sich genau erfüllt. Sehr spannend. Der Geschichtsschreiber Xenophon beschrieb die Einnahme Babylons so: Als Kyros hörte, dass in Babylon ein Fest gefeiert wurde, nahm er in der Nacht viele Männer und öffnete die Gräben zum Fluss hin. Daraufhin wurde der Flusslauf im Bereich der Stadt für die Menschen begehbar. Sie gingen so schnell wie möglich voran und erreichten in Kürze den Königspalast. Die medo-persische Weltmacht bestand über 200 Jahre, aber sie erreichte nie die Schönheit und die Größe Babylons. Und so wie Silber weniger wert war als Gold, so war auch das medo-persische Weltreich geringer als das babylonische. Aber Daniel ist mit der Auslegung dieses Traumes noch nicht fertig. Es geht weiter. Danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Welches Weltreich hat Medo-Persien abgelöst? Griechenland. Genau, das können wir in den Geschichtsbüchern nachlesen. 331 vor Christus besiegte ein junger, brillanter General mit dem Namen Alexander, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Alexander der Große, den Perserkönig Darius III. In der Schlacht von Abella und leitete damit den Aufstieg des griechischen Weltreiches ein. Alexander der Große eroberte in nur wenigen Jahren die damals bekannte Welt. Und interessant, dass Kupfer das beherrschende Metall des griechischen Weltreiches war. Dann geht es weiter. Nach diesem griechischen Weltreich sagt Daniel, und das vierte wird hart sein wie Eisen. Es wird ein viertes Weltreich kommen, das wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, alles zerbricht und es wird alles zermalmen und zerbrechen. So können wir da in Daniel 2, Vers 40 lesen. Und besser hätte man das römische Weltreich eigentlich nicht beschreiben können. Rom war eine unbarmherzige Nation, mit eisernem Stabe herrschten sie. Die Kaiser nannten sich Götter, sie beanspruchten Anbetung und Gehorsam von ihren Untertanen. Aber selbst Rom fand ein Ende, wenn auch auf eine andere Art. Nicht durch eine Schlacht, nicht durch einen einzelnen Kampf, sondern durch etwas anderes. Schlagen wir das noch einmal auf. Schau nochmal in die Bibel hinein, in Daniel 2, Vers 41 bis 43. Dort heißt es, dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben, gerade so, wie du das Eisen mit lehmigem Ton vermengt gesehen hast. Und wie die Zehen seiner Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, so wird auch das Reich zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt. Mit anderen Worten sagt der Daniel voraus, dass es kein fünftes Weltreich geben wird. Auf Rom würde kein fünftes Weltreich folgen und die Prophezeiung ist absolut korrekt, auch in diesem Punkt. Es ist eingetroffen, ausgelöst durch die Verschwendungssucht, durch politische Korruption, durch sittlichen Verfall, verlor Rom allmählich seinen Halt, verlor Rom die Stabilität und Macht und wurde zu einer leichten Beute von den unterschiedlichen Germanenstämmen, die in der Völkerwanderung dort dann in das Römische Reich eingeströmt sind. Und 476, so sagen die Historiker zumindest, dieses Datum 476 nach Christus, war Rom dann endgültig zerteilt. Und ich habe hier mal so eine Karte aufgemalt von diesen Germanenstämmen, die dort in das Römische Reich hineingekommen sind, dort ihren Platz erobert haben. Und aus diesen Germanenstämmen entwickelten sich dann die Völker des modernen Europas. Manche davon sind stark, manche davon sind schwach, aber sie verstanden sich als Nachfolger des Römischen Reiches. Und so kam es zu dieser Idee des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Viele haben versucht, durch politisches Handeln, durch Verheiraten, durch Bündnisse, auch durch Kriege, den Traum dieses gemeinsamen, starken Reiches zu verwirklichen. Aber alle Versuche schlugen fehl. Ich denke an Karl den Großen, Karl der V., Napoleon, Kaiser Wilhelm, Hitler. Alle haben versucht, dieses Reich zu vereinen, ein großes Weltreich zu machen, im Sinne von diesem Römischen Reich. Aber alle Versuche schlugen fehl. Warum? Die Prophezeiung sagt, sie werden doch nicht aneinander festhalten. Es wird kein vereintes Europa geben im Sinne einer neuen Weltmacht. Das sagt diese Prophezeiung aus. Es wird es nicht geben. Sie werden nicht aneinander festhalten. Und ganz aktuell, vielleicht haben Sie schon mal was von dem Brexit gehört, wo Großbritannien aus der EU hinausgeht. Wenn es dann hart auf hart geht, ist es wie im persönlichen Bereich. Wenn es ans Eingemachte geht, an meine eigenen Ressourcen, an meinen eigenen Wohlstand, an meine eigene Macht, dann will plötzlich mit Europa niemand etwas zu tun haben. Oder ich denke an die Flüchtlingspolitik, wo es einfach keine gemeinsame Linie gibt. Und Europa als eine Einheit zu bezeichnen, das würde heute wahrscheinlich keiner mehr tun. Sie sind zerstrittener denn je. Es wird kein vereintes Europa geben im Sinne einer neuen Weltmacht. Sie werden nicht aneinander festhalten, sagt diese Prophezeiung. Fassen wir das kurz zusammen. Der Kopf, das Haupt, stellt das babylonische Weltreich dar. Danach kommt das Weltreich Medien-Persien, danach Griechenland, danach Rom und danach dieses geteilte Reich. Die Füße aus Eisen und Ton. Und die Geschichte bestätigt, was die Bibel schon vor 2500 Jahren vorausgesagt hat. Ich meine, diese Prophezeiung, das, was der Nebukadnezar dort gesehen hat in diesem Traum und dann die Deutung, die Gott dem Daniel geliefert hat, die ist schon etwa 2500 Jahre. Und es hat sich bewahrheitet. Das, was Daniel sagt, der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Warum kann Daniel das so sagen? Weil es von Gott bekommen hat, weil Gott ihm gezeigt hat, was in der Geschichte passieren wird, wie sich die Welt global gesehen weiterentwickelt. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Aber der Traum hört ja hier nicht auf. Der Traum geht ja nicht einfach nur bis zu den Füßen und dann ist es zu Ende, sondern eines steht noch aus in diesem Traum und auch in der Deutung. Nämlich die eine Sache mit diesem Stein. Dieser Stein, der das Standbild trifft, an den Füßen trifft und zermalmt. Und die Frage ist, was ist das nächste Ereignis in diesem Traum? Was sagt die Bibel? Bevor wir die Deutung dieses Steines uns anschauen, möchte ich aber gerne noch zwei Punkte hervorheben, die mir hier ganz besonders wichtig sind und die mich ermutigen und die auch uns alle ermutigen sollen. Das, was wir bisher in Daniel 2 gelesen haben, führt mich zu zwei Schlussfolgerungen. Das erste, Gott ist der Herr der Weltgeschichte. Die Geschichte dieser Welt wird nicht von irgendeinem König, irgendeinem Präsidenten, von irgendeinem Diktator bestimmt, sondern Gott ist der Herr der Weltgeschichte. Die Weltgeschichte liegt in seiner Hand. Er hat die Welt nicht nur geschaffen, sondern er kümmert sich auch um sie. Und es ist ihm nicht egal, was hier auf dieser Erde passiert. Er hat diesen Überblick, er weiß, was kommt. Und er hat einen Plan, der sich im Lauf der Geschichte Stück für Stück erfüllt. Und Gott ist dieser Welt eben nicht abgewandt, sondern er ist dieser Welt zugewandt. So wie das auf der nächsten Folie ist. Er ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht. Er setzt Könige ab und überlässt anderen ihren Thron. Den Weisen schenkt er ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er enthüllt die unergründlichsten Geheimnisse und weiß, was im Dunkeln verborgen ist, denn er selbst ist vom Licht umgeben. Ja, es gibt Krisen auf dieser Welt. Klimakrise, der Treibhauseffekt, die Finanzkrise, Umweltzerstörung. Und man kann schnell mutlos werden, wenn man all das sieht und wie man das sieht und denkt, alles wird irgendwann zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Aber ich weiß, wenn ich weiß, da ist jemand, der größer ist als alle Krisen auf dieser Welt, dann kann ich bei ihm Hoffnung finden. Wenn ich weiß, da gibt es jemand, der größer ist als alle Probleme auf diesem Planeten, dann weiß ich auch, dass jemand da ist, der Auswege kennt aus diesen Problemen. Er kennt das alles und er kennt auch die Auswege. Aber Gott ist nicht nur der Herr der Weltgeschichte, sondern er ist auch der Herr meiner persönlichen Geschichte. Und das ermutigt mich noch viel mehr. Dass Gott nicht irgendjemand ist, der draußen im Universum sitzt und ja, er kümmert sich irgendwie um diese Welt und hat einen Plan für diese Welt, sondern er kümmert sich auch um jeden persönlich, jeder für jeden individuell. Er kennt meine persönliche Geschichte. Und natürlich, es gibt viele Fragen, es gibt Sorgen, es gibt Ängste, es gibt Entmutigung, es gibt Not. Die Fragen, wie wird es weitergehen? Lohnt sich das Leben noch, wenn ich verzweifelt bin, wenn die Probleme zu übergroß zu werden scheinen? Ich brauche keine Angst zu haben, weil Gott ist da. Ich bin in seiner Hand geborgen. Er hat die Kontrolle über diese Welt im Großen und auch über mein Leben. Und ich habe das selbst erlebt und auch in der Seelsorge, wenn ich mit Menschen zu tun habe, wenn Menschen Halt finden in diesem Gott, diesem Schöpfergott der Bibel, dann werden die Krisen nicht unbedingt kleiner, aber es entsteht eine neue Hoffnung, es entsteht eine neue Kraft, es entsteht ein neuer Lebensfunke, weil ich weiß, da gibt es jemand, der sich um mich kümmert, da gibt es jemand, der wirklich Interesse an mir hat, der mich nicht hängen lässt, der mich durchbringt. Er, dieser Gott, dieser Schöpfergott der Bibel ist der Herr der Geschichte und er will auch der Herr meines Lebens sein. Was bedeutet nun der Stein? Dort in Daniel 2 lesen wir die Auslegung, das, was Gott dem Daniel gezeigt hat. Aber in den Tagen der Herrschaft dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Es wird für immer bestehen bleiben. Und das nächste Ereignis in der biblischen Prophetie ist die Wiederkunft von Jesus Christus. Die Bibel sagt, dass Gott die Weltgeschichte zu Ende bringen wird. Er richtet sein Reich auf. Diese Welt wird nicht in einem atomaren Overkill oder in einem letzten großen Klimakatastrophe enden, sondern Gott wird eingreifen und dieses Reich, das er aufrichtet, wird für immer bleiben. Babylon stieg auf und fiel. Medo-Persien stieg empor und fiel. Griechenland das Gleiche. Als Weltmacht sind sie aufgestiegen und wieder gefallen. Rom das Gleiche. Und wir leben heute in der Zeit der Zehn, in diesem Standbild. Der Stein ist fast schon da. Und das nächste große Ereignis, was noch aussteht in dieser Prophezeiung, ist, dass dieser Stein kommt, dass Jesus Christus wiederkommt und dann wird er sein Königreich aufrichten. Es wird ein ewiges Reich sein, so wie die Prophezeiung sagt. Und Gott möchte, dass jeder von uns, Sie und ich, in diesem Reich sein werden. Jesus verspricht seinen Nachfolgern, denn im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Und im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, wird dieses Reich Gottes beschrieben. Dann sah ich eine neue Welt, den neuen Himmel und die neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen. Und auch das Meer war nicht mehr da. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird nicht mehr sein. Leid, Angst und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Während des Zweiten Weltkrieges fielen Bomben auf London. Die Erde bebte, die Erde erzitterte und Gebäude stürzten ein. Und ein Vater war mit seiner 7-jährigen Tochter die einzigen Überlebenden ihrer Familie. Die 2 Söhne waren schon gestorben bei Bombenangriffen und auch die Mutter war umgekommen. Und jetzt war der Vater und die Tochter im Luftschutzkeller und warteten ab, bis diese Bomber endlich wieder weg sind. Und dieses Mädchen hatte fürchterliche Angst. Die Erde bebte. Sie sagt: Papa, ich habe solche Angst, bitte, hilf mir, was soll ich tun? Und der Vater sagt: Kleines, pass auf, wir sind ja im Luftschutzkeller, wir sind in Sicherheit. Sie sagt: Papa, ich kann nicht schlafen, es sei denn, du hältst meine Hand. Und gerade als er die Hand seiner kleinen Tochter nahm, fiel eine Bombe und erschütterte den ganzen Luftschutzkeller. Und sie sagt: Papa, ich habe solche Angst, ich kann nicht einschlafen. Liebes, schlaf ruhig ein. Schlaf ein, mein Schatz. Und dann hat sie gesagt: Papa, ich kann aber nicht einschlafen, es sei denn, ich weiß, dass du mich anschaust. Gottes Angesicht ist dieser Welt zugewandt. Er sieht nicht einfach teilnahmlos zu. Er ist der Herr der Geschichte und er ist der Herr dieser Welt. Er hält diese Welt in seiner Hand und er ist auch ihnen zugewandt. Er schaut sie an, er kennt sie, er kennt jeden von uns und er möchte so gerne, dass wir bei ihm Hoffnung finden, dass wir bei ihm Sicherheit finden, dass wir bei ihm wahre Ruhe finden. Gott bietet uns konkrete Hilfe an, dass unser Leben zu diesem guten Ziel findet. Jesus will unser persönlicher Freund sein. Unser Berater, mit ihm werden wir Hoffnung und Sicherheit finden für unser Leben. Und ich freue mich, dass wir diese Woche gemeinsam verbringen können. Wir werden Themen miteinander studieren, die spannend sind, die uns persönlich bereichern und vielleicht auch manches Mal herausfordern. Aber ich möchte Sie gerne ermutigen, verpassen Sie keinen Abend. Ich bin auch jeden Abend da. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch kommen und wir diese Woche gemeinsam erleben können. Spannende Themen und ich bin schon voller Spannung, Ihnen das weiterzugeben, was ich aus dem Wort Gottes kennengelernt habe und entdeckt habe. Und ich möchte Sie an diesem Abend jetzt gerne noch einladen, dass wir zu diesem Schöpfergott der Bibel, der diese Geheimnisse offenbaren kann, auch beten. Ich würde gerne ein Gebet sprechen und lade Sie ein, dazu aufzustehen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dieser Welt zugewandt bist, dass du einen Plan hast, dass du ein Gott bist, der die Vergangenheit kennt, die Gegenwart, aber auch die Zukunft und dass du ein gutes Ziel hast mit dieser Welt und mit jedem von uns. Herr, wir leben auf einer Welt, die von Krisen geschüttelt ist, global gesehen, aber auch von persönlichen Krisen. Wir möchten dich bitten, dass du uns Hoffnung schenkst, dass wir erleben, wie du neue Freude und Hoffnung in unser Leben hineinbringst und wir Halt finden in dir und in dem, was du uns gesagt hast. Wir danken dir dafür. Amen.